Hei, hoi, ciao, hei, hva skått? Velkommen til Digitech-podcast med mer enn Philip Ryk.
Med Simon Ballisa.
Og med Luca Fontana.
Du, Simon, har studert i hintergrunnen og alt i vers? Jeg vet ikke hva det stemmer over rommet.
Nei, det har de det ikke. Så polis vunnet om en vandal, ikke? Når de har over det sitt. Hvor tørs de an her? Hvor tønner de an her?
Det var også oppe døde.
Kein riesiger berg. Und dort, dort leben Tier und Kleider in Harmonie miteinander.
Also da. Ich hoffe, wenn ich nochmal mit anlegen.
Ja. Ich habe irgendwo einen Stuhl, aber der Stuhl habe ich schon lange
nicht
gesehen.
Und an meinen Rucksack, ja.
Ich weiss gar nicht mehr, ob noch ein Stuhl unter den Kleider ist. Oder der Berg.
Es sind alles gleiche Probleme, aber mir sieht man es jetzt einfach aufgekommen.
Hey, mir ist letztes im Fall bei der eine Tochter hat irgendwie, wir haben so einen IKEA-Schrank und dann mit so Stopper eigentlich, aber das Zimmer ist natürlich ein bisschen schräg, dann geht die Tür immer relativ schnell zu. Haben dann jetzt einfach die Tür rausgehauen und so eine Schiebetür und ich kann sie zwar wieder einhängen, aber sie geht einfach wieder raus. Ich weiß auch nicht, wie der Stopper funktioniert. Es ist einfach völlig unlogisch. Es müsste eigentlich haben und es müsste funktionieren, aber es tut es nicht. Es ist so dumm.
Schiebetür.
Und jetzt habe ich einfach einen Kleiderbügel reingeschoben am Rand. Das ist jetzt mein neuer Stopper. Soll ich mich kennen, wird das etwa ein halbes Jahr sein?
Ja.
Oder auch länger.
Ja. Natürlich.
Also gut.
Das war dort, wo der Kollege meine Lampe installiert hat und dann gesagt, nein, ist schon gut, ich mache das mit dem Kabel. Und dann hat er gesagt, das machst du nie. Und das ist tatsächlich so seit eineinhalb Monaten.
Logisch, das ist so. Also komm, ich erzähle euch kurz, was bei uns auf dem Programm steht. Und zwar, wir fangen an mit den News, wo wir über Metaverse reden. Und zwar einerseits Microsoft, wo ihr auch ihr Metaverse bringen und dann natürlich auch Facebook, dort haben wir ein Update. Dort ja, ist eine ganze Entwicklung, die dort losgeht. Dann haben wir auch ein Update zu Activision Blizzard, haben wir auch schon ein paar Mal darüber berichtet. Jetzt geht es auch um Diablo und Overwatch. Dann haben wir noch ein kleines, gut, lustig. Es ist nicht lustig für die, die auch nicht bestellt haben, aber es hat dort so ein GTA-mäßiger Heist gegeben auf Grafikkarten. Das können wir noch kurz erzählen. Und dann haben wir im Big Screen Reservation Dogs und Foundation, zwei Serien. Und in der Spielecke Forza Horizon 5. Und dann könnte ich noch Into the Pit noch kurz erzählen. Habe ich ja, glaube ich, letztes Mal nicht gemacht. Hey, aber gerade am Anfang können wir noch ganz kurz da deinen Göpp noch anteasern. Digitech Playground am Samstag.
Genau.
Auf Twitch und YouTube ist unser Finale. Der 5. Digitech Playground, Counter-Strike, Go. Mhm. Und,
wir haben Halbfinale und Finale von den Pros und aus Grümpel-Turnier-Finale, übrigens lustigerweise, eine Mannschaft, von denen habe ich schon interviewt, damals, der Switzer Lahn, die haben es tatsächlich ins Grümpel-Finale geschafft.
Halbe Elfi, gell, fängt es an mit dem Grümpel.
Ich meinte ja irgendwie so. Einfach mal einschalten, wir sind den ganzen Tag rum. Wir haben auch, ja, wir haben immer gute Moderationen, es gibt... Das ist aber für mich, mein liebliches Wohl ist natürlich auch wieder gesorgt. Da schaue ich auch immer schön.
Also, Speis und Trank.
Ja, weißt du, es gibt immer so Sandwichli und ich habe extra jetzt die kleinen Bierli bestellt, die 0,33 in Dosen.
Das Simon muss es aber kompensieren, weil er ja, je länger der Tag geht, desto mehr die Stimme verliert und die wird dann einfach lauter, desto mehr Bier getrunken hat.
Nein, Bier gibt's, traditionell gibt es Bier erst vor dem letzten Finalmatch. Das muss man auch sagen.
Grossartig.
Ich will da nicht irgendwie. Aber es ist mir immer wichtig, dass das die richtigen Sachen sind.
Hey, ich muss auch
sagen. Das kommt cool. Und es gibt im Fall, glaube ich, auch noch einen Community-Preis. Ja. Da müssen wir mal ein bisschen hinschauen.
Genau.
Es gibt noch lässige Sachen zu gewinnen. Sowieso. Auch damit soll auch ein bisschen euch gegeben sein. Aber ich freue mich mega. Es ist so krass im Fall, wenn du denen zuschaust. Ich bin jetzt wirklich gerade wieder am CSGO-Gaming für zwei Wochen an der LAN. Und ich meine, klar, das sind irgendwie fünf Jungs mit zwei Liter Bier im Grind und ohne Schnall auf irgendeiner Map unterwegs. Und wenn die sicher spielen, und ich meine, das sind nur die Besten von der Schweiz. Das heisst, die sind so mit den Besten von Europa, könnt ihr nicht mitheben. Aber das ist einfach alles voll koordiniert und so. Jede Smoke sitzt überall so, ja, jetzt rotiert es da, bababa. Die wissen direkt, wo der andere ist. Das ist krass. Das ist wirklich spektakulär zum Zuschauen, auch wenn man nicht spielt. Ich finde CSGO etwas zum Casten finde ich recht geil.
Ja, also das am Samstag. Hey, ich habe auch noch ein Update. Ich habe doch jetzt, ich weiß gar nicht, wie es überhaupt schon haben, aber ich habe doch mein Pixel 6 jetzt bekommen. Lass mich doch gerade mal schauen. Ich glaube, wir haben es immer noch nicht, oder?
Wir haben sie im Angebot, haben wir schon, aber es ist noch nicht
Ich habe es nämlich bestellt, natürlich bei uns. Ja, genau. Ich war natürlich ungeduldig.
Und 14. ersten Verkaufsstart bei uns.
Ja. Ich habe es dann einfach direkt bei Google geholt, muss man es über Deutschland beziehen. Hey, das war wieder ein Hassle. Dann Ja, genau, erstens mal über den Zoll und den Scheissdreck. Und dann dort hat es noch, weißt, so, hat eine Kopfhöreraktion gegeben, die es bei uns natürlich leider auch nicht gibt, wo du die Bose 700 bekommen hast. Und jetzt haben sie mir geschrieben, dass ich bin nicht qualifiziert für die Aktion, weil so Postfächer und so, weißt, so Weiterleitungsdienste sind ausgeschlossen.
Wirklich? Das heisst, du hast
die Kopfhörer hoffentlich noch nicht ausgeschrieben und schon verkauft.
Unglaublich! Nein, ich habe noch nicht ausgeschrieben, kann natürlich.
Also Postfach, du hast ein Postfach im Ausland, habe ich das
ja, es wäre einfach so eine Weiterleitung, ich muss es dort holen, einfach so einen Päckchendienst.
Ah, also da in der Schweiz, ganz normales Postfach, oder?
Nein, eben nicht. Eben in Deutschland.
Eben.
Ja, darum muss ich es dort holen und hätte dann auch nochmal müssen gehen für die Kackkopfhörer. Wie gesagt, ich würde den Mister bei uns bestellen, wir haben es ja immer noch nicht, oder? Das wird mir auch... Gut, wie gesagt, es ist vermutlich immer noch so billiger. Aber, und dann aber das andere, fast nussnerviger, weil das ist mir ja gleich schon immer noch günstig. Mhm. Aber dann habe ich doch, mein Pixel 5 noch. Und dann habe ich das schön aufgesetzt, oder? Alles auf das, da übrigens habe ich so, das 6. Läuft die Stege da ab, hier in der linken Hand zwei Handys, in der rechten da mein Laptop. Und der rutscht auf dieser verdammten Stege aus. Das Handy wirklich so, BAM, mit dem Gesicht auf den Boden. Und jetzt einfach so die rechte Seite, so einen Zentimeter auf, so weiße Strich. Nicht kaputtes Display, also ist äußerlich nichts. Ein Jahr lang nie irgendwas passiert. Und dann, ich hätte es noch nicht resetten müssen. Und dann, so ein Scheissdreck.
Es war ein Zeichen. Schicksal. Es hat müssen kommen, den Wandel.
Jetzt muss ich es einschicken und mal schauen. Immerhin, es hat ja keine äußeren Schäden. Jetzt mal schauen, ob es ist, mal schauen, was da passiert.
Ja, gut, ich weiss jetzt auch nicht, ob das die beste Idee ist, in einem Podcast mit mehreren tausend Zuhörerinnen und Zuhörern öffentlich zu sagen.
Das ist echt das auf Polen dort in der Reparatur.
Ja, ja. Also, ja, vielleicht gibt es dort einen Fan. Digidecos Podcast. Nein, das ist mindestens Brasilien.
Die machen es eh auf, die sehen dann schon, was passiert ist.
Du hast gesagt, ich habe nichts gemacht. Ich bin am Morgen.
Ah, das haben sie nicht gemacht. Nein,
es war plötzlich da.
Sie haben einfach gesagt, es hat keine äußeren Schäden. Ich so, nein.
das haben meine Brille letztes Mal bei einstellen. Und es war wirklich verbogen gewesen, weil in der Euphorie von dem Heavy Metal Festival mir ein Kollege Flatter gehauen hat. Ich weiß auch nicht wieso. Da gebe ich jetzt unumwunden zu. Und nachher hat mein Optiker gesagt, ja, schau, jetzt ist es so, ein Kollege hat mir einen Flatter gehauen im Suff rein. Und nachher hat er gesagt, ja, das sei, er hätte ganz viel, was er so, nein, das ist mir vom Nachttisch gegangen. Komisch, gestern ist sie noch gegangen, jetzt ist sie so verbogen und so. Nein, ist nichts passiert, komisch.
Ja, er hat gesagt,
bist du ehrlich.
Ein Tag ist es gegangen und nachher ist es plötzlich
nicht gegangen. Weiss
nicht, woher es kommt. Ja. Hey, aber im Fall übrigens das andere, ich habe jetzt wirklich, jetzt unabhängig von dem, dass mir kaputt gegangen ist, das erste Mal eine Hülle bestellt. Ich habe noch nie, wirklich noch nie, seit ich Smartphones an Hülle hatte. Hey, aber das ist wirklich wie Butter.
Ja.
Das Telefon, ich habe das auf dem Sofa, ich kann das nicht anlegen. Egal wie, es muss nur irgendwie 5%, 2% eine Senkung haben, dann rutscht das einfach runter.
Ah, krass.
Ah, wieso ist das so eine wirklich polierte Hülle?
Es ist einfach so Glas... Weil das ist ja edel, weißt du, das ist ja edel. Weil schon
ja, ich weiß, ich das, aber hast du das beim Nexus, habe ich das auch gehabt.
Das iPhone nicht einmal so etwas gehabt.
Das ist eben so eine richtig, ich habe das eine richtig geile, so eine hässliche, nikotingeile Gummihülle, aber die hebt, also da kannst du 45 Grad Winkel und das hebt.
Das geht einfach nicht. Das kann nicht sein, weißt, vor allem wenn du noch kalte, trockene Hände hast. Hey, dann, wirklich, dann traue ich gar nicht mehr. Dann ist es wirklich so, dann habe ich es mit zwei Händen.
Aber look, ich habe mein Handy auch, also ich habe mein Handy auch schon früher gehalten. Ich habe seitdem so eine Hebetechnik, das ist jetzt Honor, mein Honor-Handy. Das ist auch so extrem rutschig, also nicht mein, mal eins gewesen.
Zeig deine Grifftechnik.
Und ich habe es immer mit dem kleinen Finger.
Mach ich auch! Das mache ich auch!
Weil, sonst, es rutscht einem wirklich einfach aus der Hand. Das ist wie so
der Luca hat auch wie ich, er hat es mit der, nein, du hast es mit der linken Hand. Ja, man hat Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger hinter dem Telefon und den Kleinfinger unter dem Telefon. Ja, das habe ich schon auch.
Ja.
Aber ich finde, das ist gleich, das ist mit zu wenig Stabilität, vor allem wenn das irgendwie 2 Kilo schweres Telefon ist. Ja. Hey, ist egal. Komm.
Aber ich habe mir auch Hülle. Seit dem ersten Handy, das ich je für Digitec gereviewt habe, getestet habe, vor 4 Jahren. Ich glaube, es Nokia, Sirocco, irgend so etwas gewesen. Es hat unfassbar scharfe Kanten, jedenfalls. Und es ist mir am Boden gehabt, es ist kaputt gegangen. Ich habe gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben ein Handy kaputt gemacht, aber das erste, wo ich für Digitech Review gehabt habe, genau kaputt. Scheiße, und seitdem habe ich immer ein Handy. Vielleicht.
Aber im Fall gerade für einen Test würde ich gerade extra keine, wirklich zu ernsthaft, weil ja. Ich finde irgendwie, so, man muss doch testen, wie es denkt ist. Andererseits, offenbar haben ja irgendwie 90% der Leute Hüllen. Ich muss euch einen Rant schreiben, es sind einfach Handy-Designs eigentlich für den Arsch.
Das musst du mit dem Dominik zusammen tun, genau auch seine.
Das ist doch ein Witz, oder?
Ja, gut, immer, für was die, immer die schönen Designs und immer so schön in den Ankündigungen die fancy Farbnamen und so Metallic Blue und Sunshine Yellow und wie die alles heißen.
Aber am
Schluss hast du eh gleich eine Hülle drauf, weil es ist zu rutschig. Oder zweitens, wenn es dir mal am Boden geht, ist das Display auch gerade im Arsch, weil Displays müssen auch irgendwie so Infinity-Displays sind, möglichst Rand, über den Rand hinaus und alles. Das heisst aber, wenn es einmal am Boden geht, ist das ganze Teil im Arsch. Ja. Busch, ist halt so, ja.
So ist es. Also, im Arsch ist auch der Rest vom Internet und in den Abgrund zieht Microsoft und Facebook.
Hey!
Das stimmt. Stimmt Meta, Entschuldigung. Mhm. Also mit dem hat es ja angefangen, dass Facebook sich umbenannt hat in Meta. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, heisst Facebook-Seite, die wird immer noch weiter in Facebook heißen.
Social Media oder? Heisst immer noch Facebook, ja.
Also eben, gell. Facebook, aber Firma App, heisst Meta. Und Oculus heisst auch Meta Rift, glaube ich, oder?
Wirklich?
Ich glaube,
die Oculus wird nachher umbenannt.
Ja. Ich habe gemeint, im Fall, die wird umbenannt.
Ja,
aber,
wird umbenannt.
Genau, und jetzt Microsoft will das auch. Und das ist eigentlich eben, das wollen ja irgendwie alle. Epic will das mit Fortnite. Die reden auch immer von Metaverse und... Luca, erzähl mal, was denn jetzt da gerade Sache ist.
Ja, also Metaverse ist schon, wir haben das schon ein paar Mal bei uns im Podcast gehabt. Eben damals auch schon beim Epic-Streit mit Apple, wo es ein bisschen so...
Wir sind auch Meta.
Sind auch alles Meta. Wir sind so Meta, unfassbar Meta. Das ist ein bisschen so in aller Munde. Seit Jahren ist das ein bisschen so in dieser Branche so das nächste grosse Ding. Also das Web 2.0 ist mal eine grosse Änderung, Social Media. Und das nächste Ding soll halt das Metaverse sein. Und das Metaverse ist ein Begriff, der sich aus dem Roman Snow Crash von 1992 ableitet, stimmt, ja, oder etabliert hat. Und er beschreibt eigentlich einen Ort, einen virtuellen Ort, oder ich sage mal einen Ort im Internet, wo sich die virtuelle und die reale Welt vermischen sollen. Und wo wir uns eigentlich quasi können zurückziehen mit einem eigenen 3D-Avatar, der uns dort darstellt. Und eigentlich soll mehr oder weniger unser ganzes Leben und unsere ganze Unterhaltung innerhalb von dem Metaverse stattfinden. Also wer Ready Player One gesehen hat, die Oasis oder so, das ist Metaverse, so wie man sich das in Hollywood vorstellt. Und das kommt etwa auch ziemlich nach an dem, was viele Unternehmen sich auch unter so einem Metaverse können vorstellen können. Und ja, Facebook hat das ja jetzt vor einer Woche, wir haben vor zwei Wochen im Podcast schon darüber geredet gehabt, wo es geheißen hat, es könnte kommen, die Ankündigung. Und das ist jetzt dann tatsächlich letzte Woche gekommen. Facebook ist gekommen und hat gesagt, wir nennen uns um, wir heissen nicht mehr Facebook, sondern Meta, und wir werden die nächsten 5 bis 10 Jahre das Metaverse bringen, oder jedenfalls unsere Version davon. Und ich stelle mir so vor, bei Microsoft hat man gesagt, oh shit, Leute, sie sind schon draußen damit, wo stehen wir, was haben wir bis jetzt entwickelt? Okay, nehmt einfach, was wir haben und geht damit raus.
Wir kennen das auch, das Internet, und Avatare braucht man, kommt bald mal raus.
Einfach raushauen, was wir haben, weil wir können Facebook ja nicht die ganze Bühne lassen und einfach so alleine für sich vom Metaverse schnurren. Wir müssen unbedingt auch dabei sein. Ich erwarte, nächste Woche kommt Google noch mit irgendetwas mit Metaverse oder so. Aber bis jetzt sind wir bei Microsoft. Und was heisst das, wenn Microsoft von ihrem Metaverse redet? Sie redet von einem virtuellen Kommunikationshub. Also ein virtueller Raum, wo man mit virtuellen Avatar drin ist. Ja, ich glaube nur virtuelle Avatar. Und man virtuell miteinander kommuniziert. Und Microsoft will, dass in dem zwei Dienste kombiniert werden, nämlich Teams und Mesh. So. Was ist Microsoft Teams? Microsoft Teams, glaube ich, müssen wir nicht gross erklären. Oder ich sage mal, für die im Büro arbeiten, werden das ziemlich sicher auch schon verwendet haben. Das ist eine Kommunikationsplattform, womit man miteinander chatten und Videotelefonie machen kann. Im Büro wird das oft verwendet. Für die jetzt nicht so Büro-Heine sind wie mir, das ist Microsoft Teams. Was ist Microsoft Mesh? Den Dienst gibt es eigentlich schon länger. Das ist, im März 2021 haben sie das vorgestellt und dort schon gesagt, wir wollen mit Microsoft Mesh eigentlich eine virtuelle Meeting-Plattform bieten. Und im Mittelpunkt steht HoloLens 2, also das ist wie so eine VR-Brille. Wo, also eigentlich
ja, also nein, es ist Augmented Reality.
Augmented Reality, richtig. Also es ist nicht, ja, nicht unbedingt der VR-Brille, sondern es ist wie ein so Google Lens. Also du hast,
es ist halt durch, ja.
Genau, du schaust eigentlich durch das Glas durch und dort soll sich eben dann das, was du vor dir real siehst, mit Projektionen, Hologrammen auf dem Glas selber vermischen. Also quasi, dass ich im Raum kann auf der anderen Seite vom Tisch den Avatar von meinem Kollegen sehen, der jetzt bei sich daheim gerade auch im Team sagt. Das ist Google Mesh.
Vor allem, das ist lustig, es klingt irgendwie so wie VR-Chat.
Ja.
Das ist eine der ersten VR-Apps zum Chatten. Und das gibt es ja immer noch, das ist auch sehr populär, wo eben alle so crazy Avatars haben und eben wirklich zusammen rumhängen und rumquatschen. Mhm. Aber jetzt klingt die einfach alle
Second
so.
Second Life, oder was?
Nein, wirklich, das ist einfach ein Chat-App gewesen. Die, also, eben, darum, sie heisst wirklich nur VR-Chat.
Aber Audio-Chat, nicht nach zum Eingehen?
Nein, Video. Also weißt du, bist ja dort du siehst in 3D und hast irgendwie wirklich einen total crazy Avatar.
Ja, und du hast einfach in VR begrabstanden wirklichen Avatar, hast, oder?
Ja, natürlich. Genau.
Also die News ist eigentlich nicht unbedingt, dass Microsoft Mesh, das gibt es ja tatsächlich schon, sondern die News, die Microsoft rausgebracht hat, ist, dass man das einfach in Teams integrieren will, was eigentlich auch der völlig logische nächste Schritt ist. Und eben, wie der Phil das schon gesagt hat, also die Vorstellung ist, dass man eine Person in einem virtuellen Raum hat mit ihrem Avatar und dass eigentlich alle Gestiken und Mimiken, die ich mache, über meine HoloLens dann quasi übertragen werden auf den Avatar. Also wenn ich irgendwie mit der Hand wedle, dann habe ich wahrscheinlich eben auch so einen Controller in der Hand, wenn ich mit der Hand wedle, wenn ich lache, wenn ich brühe, wenn ich lätsche, dass das eigentlich alles auch wirklich auf den Avatar übertragen wird, dass man wirklich da quasi die Projektion von sich selber beim anderen hat. Und, das soll auch tatsächlich, also entweder soll das so ein animierter 3D-Avatar sein, aber Microsoft möchte sogar einen Schritt weiter gehen und eines Tages auch komplette 3D-Aufnahmen von sich selber können projizieren. Für das braucht es dann natürlich auch wahrscheinlich externe Kameras, wo mich aufnehmen, damit ich dann nicht einfach nur als animierte Figur irgendwie beim Phil daheim am Tisch hocke, sondern wirklich eine Projektion von mir als echter Mensch bei ihm gegenüber hockt am Tisch.
Also NBA 2K, und ich höre recht gute so Technik zum Avatar einscannen, oder?
Ja, aber du lachst jetzt, aber ich habe schon das letzte Mal gesagt beim Luca, dass NBA 2K eigentlich schon längst auf so ein Metaverse rausläuft. Ja. Auch, oder? Die sind ja, die haben immer da, zuerst haben sie so einen Court gehabt, die hast du können treffen, dann sind es 10 Courts gewesen. Jetzt ist es eine fucking ganze Stadt und dann kannst du rumskateboarden und rumbmxeln und so, und das ist schon lange nicht mehr, ja. Es geht gar nicht mehr so richtig um NBA. Natürlich, die Scan-Technologie, die du ansprichst, ja, ich habe es auch probiert. NBA 2K, gerade mit als Brillenträger ist es, ich sage jetzt, unvorteilhaft. Aber ja.
Okay. Also wann kommt das da, das Neue?
Erste Previews von diesen virtuellen Meeting-Räumen sollen anfangs 2022 kommen. Und es ist wahrscheinlicher jedenfalls, dass die 3D-Avatar von einem selber zuerst werden kommen, bevor man wirklich kann, da in einem virtuellen Raum hineinhocken kann. Also, dass du irgendwie vielleicht in einem Teams-Meeting, wo man Videotelefonie macht, statt dass man jetzt mich so sieht, für die vielleicht das Video gerade auf YouTube gesehen, dass da jetzt einfach eine 3D-animierte Figur von mir wäre, die schwätzt. Also das ist mit sicher
zuerst. Wie ja, bei Twitch gibt es das ja schon.
Ja, also, also allgemein.
Gibt es Setting, wo dort schon. Nein, weißt du, oder? Eine Setting, wo dann statt sich selber siehst, so einen animierten Avatar, der aber auch so Bewegungen übernimmt und so.
Genau, Pokémon hat das mal gemacht und so. Und dann sind die Leute ausgerastet, weil es nicht sie gesehen haben, sondern ihren Avatar. Und sie hat es aber geil gefunden, weil sie nachher nicht mehr einfach auf ihre Süßere reduziert
haben. Ja, klar. Das hat ihr Vorteil. Was ich noch spannend gefunden habe, sind auch so die technologischen Herausforderungen, die jetzt anstehen. Also es klingt alles sehr gut und sieht auf diesen Preview-Foto und Videos auch alles sehr futuristisch aus. Aber es gibt natürlich auch, also es ist nicht einfach so umsetzbar, weil die ganze Rechenarbeit scheint, die passiert jetzt nicht einfach auf der eigenen Brille, die man dann trägt, die ist offenbar zu klein oder zu wenig mächtig. Das heisst, eigentlich die ganze Rechenarbeit muss irgendwo stattfinden und das miteinander synchronisieren und unter einem Hut zu bringen, ist nicht so einfach, weil du hast Leute, die Notebooks benutzen, Leute, die das auf einem Handy benutzen, Leute, die einen Kompi haben und so weiter. Aber die sollen alle gleich, genau gleich miteinander können das machen und eben auch synchronisiert werden. Also es soll, wenn ich jetzt da hocke und der Phil hockt links von mir, der Simon rechts und in der Mitte ist ein Objekt, Und wir bewegen uns. Das muss immer quasi alles, was animiert wird, sei es ein Avatar oder ein grafisches Element, muss immer in Relation zu meiner eigenen Position animiert werden und das synchronisiert mit allen Leuten, die gleichzeitig auch dabei sind im Raum. Also da braucht es enorm viel Rechenarbeit, wo das alles nicht nur einfach rechnet, sondern auch noch, weißt du, die genau in Relation zu der eigenen Position am richtigen Ort synchronisiert, bei allen gleich, dass wir alle könnten quasi an der gleichen Grafik oder am gleichen 3D-Modell in der Mitte vom Raum drehen, machen und sagen, schau, aber da oben links, rechts, da könnte man doch noch zu nennen. Also,
ja, schau, das...
Das sind so, ja, das ist natürlich die große technologische Schwierigkeit, aber ich habe es noch spannend gefunden, dass, ja, man stellt sich so einfach vor, aber ja, es steckt einiges dahinter.
Ja, vor allem, eben, ich finde, die, bis jetzt, finde ich, haben auch die Firmen irgendwie noch so wenig konkret auch... Nein, weißt du, nicht, was sie haben, sondern auch, was sie vorhaben, finde ich. Also, weißt du, irgendwie nicht einmal konzeptuell, finde ich, liefern sie irgendwie dort so ein bisschen bahnbrechend. Oder eben, wenn du, ich finde auch, wenn man es weiterdenkt, dann hat man eben das Gefühl, so Ready Player One oder so halt das, oder eben genau Snow Crash, so die virtuelle Welt, oder, wo du einfach mit einem einfachen Headset kannst trainieren, wo es so komplex ist, dass man dort eigentlich alles machen kann, oder? Und irgendwie, eben alle reden immer davon, eben Epic auch, aber irgendwie sagt niemand irgendwie, wie das so in die Richtung mal soll gehen. Also weißt du, irgendwie fragen, eben ja, dann könnte man irgendwie den Unterricht drin machen. Ja. Und genau wie du sagst, so zusammen an einem Projekt arbeiten irgendwie. Oder das zum Beispiel, oder das wäre wenigstens etwas konkret, wenn man sagt, man ist zusammen in einem virtuellen Zimmer. Also weißt du, irgendwie, wenn man schon Homeoffice macht, hocken wir aber eigentlich zusammen wieder in meinem Büro.
Ja.
Das ist irgendwie...
Was? Ja, wenn man also sich so ist, ja, so Use Cases irgendwie sehe ich im Moment irgendwie auch noch nicht wirklich.
Aber das zum Beispiel fände ich jetzt gerade einen.
Mhm. Ja, das wäre einen, aber ich weiß jetzt noch nicht, ob das einfach nur... Ich meine, es ist... Sorry, die Leute kommen jetzt nicht mal klar. Mittlerweile kommen sie ein bisschen klar, mit einer normalen Kamera und mit einem Mikrofon, wie das handhaben. Wie soll jetzt dann klar kommen mit irgendeiner Brille? Irgendein Boomer, der sich dann noch eine Brille aufs Gesicht setzt und noch eine irgendwie, weißt du, kann nicht. Also weißt du, das ist ja wie nicht.
Das nicht gut, Simon.
Ja, wirklich. Bin ich im Bild? Das ist doch wahr. Also, was willst du jetzt da irgendwie schon am Next Big Thing umstudieren? Der Fax ist seit 5 Jahren kein Thema mehr. Also, weißt du, ich meine, es ist so wie, das ist so weit in Zukunft denkt, dass man irgendwie zwar jetzt mega investiert und so ein bisschen Early Adopters gibt und ein Juppie-Duppie-Startup, aber nicht mal mehr, wo eigentlich, sagen wir mal, eine junge Firma sind, haben Mikrofon und Kamera im Griff am PC. Wohl jetzt, nach 1,5-2 Jahren haben wir es, aber vorne nicht, oder? Also von dem her, ich glaube, wahrscheinlich machen sie das auch, weil es so ein bisschen Chancen ist, weil genau das ganze Videotelefoniezeug jetzt in aller Munde ist und man will etwas machen und so und das ist so ein bisschen, ja, jetzt ist time to shine und wir wollen ein bisschen den Fahrtwind nutzen, aber bis das wirklich kommt und salonfähig ist und auch die Hardwarepreise irgendwie auf einem Niveau sind, wo du jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin ein Gerät kannst eigen, kommt da, also, ja, ist das eine Nische von einer Nischenanwendung, finde ich.
Ja.
Ich sehe auch noch vorher das selbstfahrende Auto.
Ja.
Bevor ich das gesehen habe.
Ich habe mir gerade überlegt, in welchem Jahr spielt Ready Player One? Wie realistisch ist das?
Ich weiß nicht, soll ich das Buch
geholt? Ich bin gerade am googlen, ob da irgendetwas steht.
Ich kann es nur elektronisch.
Handlung im Jahr 2045. Ist das realistisch?
Ja, das könnte vielleicht jemand noch
45?
20
Jahre. Ah, 20? Ja, okay.
Es wäre etwa 24 Jahre.
Sicher nicht so weit, wie sie es da gedacht haben, aber...
Nein, weißt du, ich meine, da muss ich ja wirklich zuerst einmal irgendetwas direkt auf die Netzhaut... Also weißt du, ich meine, VR ist ja nice, eine halbe Stunde, aber ich siehst du dich irgendwie einen vierstündigen Workshop mit dem Brandmanagement in VR abhalten mit so einer Brille? Ich nicht.
Nein, im Moment echt nicht. Ja, aber sie haben das, also in Ready Player One ist das eher ein bisschen so wie eine Skibrille fast, die sie anhaben.
Es müsste eben ein bisschen so etwas sein oder dann noch kleiner. Ja, also, klein, weißt du, wo du wirklich irgendwie so richtig Cyborg-mässig auf Netzhaut projizieren, Zeug irgendwie, weiss doch nicht.
Was Microsoft auch sagt, ist, dass sie eigentlich da so eben, sie reden von Mesh-SDKs, also Schnittstellen quasi zu dieser Technologie, dass sie das einbauen, logischerweise, in der Hoffnung vielleicht auch eben, dass die Use Case, dass andere Entwickler die Use Case schaffen, und mit denen aufräumen und dann Schnittstellen zum Mesh nutzen, um das dann implementieren, weil Microsoft selber sagt vielleicht auch, keine Ahnung, also da ist mal Technologie für Meetingräume und so, aber was man sonst noch damit machen kann, ja, denkt ihr euch etwas aus und dann hängt das an und dann haben wir es, oder?
Ja, da braucht es APIs und das ist ja logisch. Aber das macht Microsoft schon gut. Da habe ich ein bisschen den Zweifel bei Facebook, ob die dann das genug offen gestaltet oder ob das einfach dann so eine abgeregelte Sache ist, wo nur die irgendwie wirklich aufs Facebook ein Interesse daran, dass sie dann nachher darauf entwickeln können. Aber
ja, vor allem finde ich geil, dass Zuckerberg, wo er sagt, er ist so Fan von Ready Player One, aber wirklich irgendwie, dass sie ganz offensichtlich die Evil Corp sind, das böse Unternehmen, dass die das nicht so sehen.
Die Videos, das ist, ey, das stellt mir die Nackenhaare auf, wenn er mit der eins ist, sondern so mit seiner Frau wie, ja, und weißt du, so ein bisschen wirklich so im Stil von, ich kann auch ein bisschen zu viel, wie heisst es, Laserblade da, nein, Beat Saber.
Ja.
Ich habe auch ein bisschen zu viel Beat Saber gespielt letzte Nacht. Hätte ich lieber die
Präsentation.
Hätte ich lieber die Resultate, die Präsentation da vorbereitet.
Genau so.
Es ist aber wirklich. Oh fuck, ist das. Das ist wirklich cringe. Ja, das ist cringe as it gets. Vor allem, mittlerweile ist der Zuckerberg so ein bisschen zu so einem Dude geworden, wie so ein bisschen, weißt du, so die, wo der Regionalfernsehen, so eine Garage, wo der Chef persönlich dann muss den Werbespot machen, weil das ist noch Chefsache, weißt du? Das ist, hier kommt mir so ein bisschen so vor. Du, da kommt jemand hin, der kann schnurren und das Zeug kann erklären und sympathisch ist und so. Aber nein, das macht der Chef selber. Er will seine menschliche Seite zeigen. Und genau so kommt es raus. Wie wenn irgendwie, das Garage Müller aus Hinterpfuhl nachher der Herr Müller persönlich vorne ansteht.
Das ist so. Also kommen wir zum nächsten Thema. Dort ist ja auch, geht es nämlich auch um den Chef, der das Gefühl hat, muss Zeug, oder hoffentlich das Zeug selber in die Hand nehmen. So bei Activision Blizzard, dort ist wieder viel passiert, seit wir das letzte Mal darüber geredet haben. Und genau, es geht dort darum, dass dort ist eine laufende Klage gegen das Unternehmen wegen so schwere Missstände, vor allem gegenüber weiblichen Angestellten. Und das ist wirklich, die graben eine Leiche nach der anderen aus. Das Neueste war jetzt eben, dass Overwatch 2 und Diablo 4 haben sie offiziell auf unbestimmte Zeit verschoben. Also die haben ja noch gar kein Release-Datum eigentlich gehabt.
Schon verschoben.
Und trotzdem haben sie gesagt, die werden verschoben. Ich glaube wirklich, was man dort so hört, dort steht halt wirklich einfach auch alles still. Also ich glaube, dort wird nichts nicht gross entwickelt. Ich glaube, die haben wirklich einfach. Dort geht es drunter und drüber. Und was ist noch passiert? Jetzt, neben dieser Klage eben von Kalifornien, also vom Bundesstaat, ich weiß gar nicht, welche Abteilung das war, haben sich auch diverse zusätzlich noch eingeschaltet. Oder eben jetzt unter anderem Securities and Exchange Commission, also die SEC, und Equal Employment Opportunity Commission, also eben die für Gleichstellung, also Fairness bei den Angestellten und so. Und dann geht es vor allem darum, einerseits geht es darum, dass sie die Aktionäre nicht informiert haben, Activision Blizzard, weil sie ja gewusst haben, weil die ja schon 2 Jahre gelaufen ist, die Untersuchung, und sie haben nie die Aktionäre informiert. Weil die Aktie ist jetzt auf einem Tiefstand seit 2008, auf dem niedrigsten Stand, 14% gesunken. Und die anderen, dort geht es wirklich darum, einfach, dass man die Geschädigten entschädigt. Und was ist noch? Sie haben mittlerweile mehrere vorgeladen, also auch unter anderem der CEO, der Bobby Kotick. Einfach weil, glaube auch in dieser Klage, weil es dort nicht für sie geht und weil die halt wird dann auch vorgeworfen, dass sie dort nicht wirklich zusammenarbeiten mit Behörden. Der Kotick, der steht ja immer in der Kritik, oder? Unter anderem, weil er Anfang des Jahres hat er noch seinen 155 Millionen Dollar Bonus kassiert. Und jetzt, macht er einer auf. Kommt er einem entgegen. Zuerst im April hat er auf 50% von seinem Lohn verzichtet und hat er nur noch 875.000 bekommen. Jetzt sind es nur noch 62.500. Aber wie gesagt, wenn du Anfangsjahr über 150 Millionen Dollar eingestrichen hast, dann magst du es, glaube ich, verkraften.
Ja, das ist immer in der Hoffnung, man hat vergessen, dass er so viel eingestrichen hat. Das finde ich immer lässig. Das sind die lässigen Tricks, um die Aktionäre irgendwie besänftigen. Hat offensichtlich nicht genützt. Ich glaube, jetzt bekommen wir wieder Retourkutschen, wenn der Aktienkurs sinkt und so. Und das heisst einfach wirklich, dass schlussendlich einerseits alles stillsteht, andererseits haben es sind schon immer noch eine gute aktive Playerbase von etwa 40 Millionen Leuten, die so ein bisschen irgendein
Game. Alle ihre Games zockt, oder?
Ja, irgend so etwas habe ich gelesen. Aber, aber das aber ist das immer noch viel weniger. Das Harz an allen Ecken und Enden. Und ich meine, die Aussichten sind ja sehr schlecht, wenn du nächstes Jahr einfach nichts kannst veröffentlichen. Jetzt ist Diablo 2 Remake, ist jetzt das letzte, was gekommen ist. Und nachher kannst du eigentlich nur von deinen...
Call of Duties noch ein bisschen leben, oder?
Ja, von den Call of Duties noch ein bisschen leben und so. Und zwar aber, ja, genau, Blizzard. Also weißt du, ich meine jetzt einfach Blizzard
ja, alleine, Blizzard, ja, oder? Klar.
Blizzard bitte. Veröffentlicht jetzt einfach nichts, bis 2023 es aussieht.
Da frage ich mich wirklich auch genau, was da noch kommt, so zu kleineren Updates.
Und Diablo 4, so wie es aussieht, ist dann auch wieder einfach nur ein Diablo 3 mit 2-3, ja. Also weißt du, das wird auch nicht irgendwie richtig, die sind jetzt wirklich einfach, das ist jetzt vom Innovator eigentlich zum toten Rosso.
Zum Recyclen.
Aber ich finde, also ich finde irgendwie, also ich finde gut, wenn die wirklich mal in meinem Blüten, weil es ist ein angesehenes Studio gewesen und ich hoffe so irgendwie, dass sich das so ein bisschen eine Wirkung hat, dass das sich ausstrahlt auch für andere, so zum so als Warnung.
Ja.
Man kann nicht irgendwie, ich kann nicht alles erlauben, weil irgendwie, ja, wir kommen nicht mit allem durch, wir verheizen Talent und es kostet uns wirklich einfach auch Geld, oder?
Also genau, Schuss was, vor den Bug von all den anderen Grossen, dass es wirklich einfach auch kann...
Also, man weiß es ja nicht, oder? Vielleicht nützt es wieder nichts, oder?
Es hat auch ein bisschen so EA doch auch mal ein bisschen so getönt mit der ganzen Lootbox-Geschichte, dass da...
Yeah.
Hat sicher auch seine positive Auswirkungen gehabt, aber irgendwie... Ich glaube, vielleicht das mal, weil es wirklich die eigene Belegschaft auch betrifft, wo ich sag mal, blöd gesagt, dumme Leute, nein, ich will nicht das dumm bezeichnen, die Blizzard Games kauft und spielt und gerne hat, aber ich sag mal, es gibt immer jemanden, der deine Games kauft und spielt, aber wenn deine eigene Belegschaft sich wirklich so derart, also wenn du sie so derart verprellst, dass die ihre Arbeit niederlegen und sagen, so geht es nicht weiter, dann hast du null Nachschub. Und wenn du keinen Nachschub mehr hast, kannst du auch nichts mehr verkaufen. Dann ist es egal, ob jemand deine Games will kaufen oder nicht. Und das trifft sie vielleicht sogar auch einmal wirklich mehr als so eine Lootbox-Skandalgeschichte.
Vor allem, wenn, je länger das geht, desto tiefer sinkt ja auch der Ruf von dieser Firma. Oder? Das ist die Firma ist schon lange nicht, was sie mal war. Also einfach, weißt, weil sehr viele von denen, die früher an diesen Kult-Games geschafft haben, die sind ja längst nicht mehr dort. Aber je länger das natürlich angeht, dann haben doch auch alle Leute, die einen Job suchen in dieser Branche, finden dann so, Blizzard, oder?
Ja.
Ist dann nicht mehr so, wow, gut Blizzard arbeiten, oder?
Genau.
Und dass übrigens es nicht unendlich Talent gibt, das ist auch etwas, was ich schon mehrmals gelesen habe. Es gibt nicht einfach Talent wie Sand am Meer, die sagen, ja, irgendjemand wird dann schon arbeiten. Es ist begrenzt. Also du musst die besten Leute, musst du dir suchen gehen. Die kommen nicht einfach so zu dir.
Was ja auch noch passiert ist, sie haben ja im August, oder, ist ja nachdem der Ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber einfach der aktive CEO von Blizzard hat sich nicht einmal CEO genannt, aber einfach der Chef damals. Der zurückgetreten oder ist zurückgetreten und dann haben so zwei so Co-Leader eingesetzt, Jen O'Neill und Mike Ybarra. Und sie ist mittlerweile auch schon wieder zurückgetreten. Und also das heisst irgendwie zwei Monate später. Und sie will sich mehr für Diversität in der Gamebranche einsetzen. Also einfach, weil sie einfach gemerkt hat, da ist, das Bedürfnis ist da gross. Das heisst, sie haben jetzt wieder nur einen Chef, einen männlichen. Und Blizzard, was haben sie auch noch versprochen? Gut, das ist, glaube ich, Activision Blizzard. Eben, sie wollen 250 Millionen Dollar investieren über die nächsten 5 Jahre, eben, um mehr Diversität unter den Talent fördern und wollen den Anteil von Frauen und non-binären Personen um 50% erhöhen. Ja, eben, ich glaube, das ist so ein bisschen das Zeug, was sie versprechen. BlizzCon ist auch noch abgesagt worden, falls das noch jemand interessiert hat. Ist ja auch immer. Die wäre Anfang 2022 übrigens gewesen. Und ist auch so etwas, wo ich mich frage, ob die jemals wieder stattfinden wird. Ja, also irgendwie, das wird noch lange nicht ins Positive kehren, glaube ich. Eben, weil, genau, sie wird nicht können kehren mit neuen Games, weil einfach die sind noch lange nicht fertig. Oder? Genau. Und dann, das ist noch das, was am einfachsten funktioniert bei den Gamern, ist ja logisch. Oder? Dann bringst du ein Diablo 4 und vielleicht haben sie es dann vergessen. Und das Ansehen steigt wieder. Aber eben, wenn du keine Games kannst bringen und nur so die standardmäßigen Activision-Titel, und dann läuft die Klage einfach und vor allem sieht ja überhaupt nicht danach aus, als könnten sie sich da aus der Schlinge ziehen, sondern eher so, als wird sich das dann einfach auch noch vor Gericht bestätigen. Also, so wie es jetzt
also, jede kommt noch und gibt noch einen mit. So, ja, genau. So, ich will auch noch, wenn wir schon dabei sind. Oder so. Jetzt ja, ist es gebrochen. Jetzt kann man ja auch noch.
Ich hoffe wirklich, das ändert ein bisschen etwas in der Branche. Also, allzu viel muss man nicht erhoffen, aber vielleicht setzt
es. Was mit der Jen O'Neill? Das ist die Co-Chefin, die.
Genau.
Und sie ist jetzt nach 2 Monaten schon wieder weg. Mhm.
Genau.
Hat sie gesagt, da bringt nichts mehr.
Sie hat keine Lust mehr. Nein, jetzt hat sie nicht, also, man weiss nicht so genau, ob es ihr dort nicht gefallen hat. So wie sie es kommuniziert hat, ist es wirklich mehr gewesen, weil sie gefunden hat, sie möchte sich wirklich jetzt einfach aktiv. Und weil sie gemerkt hat, dass es das wirklich ein grosses Anliegen ist und dass die Diversität und so das Problem ist. Das wird sie sicher vorher schon gewusst haben. Mhm. Aber einfach, ich glaube, sie hat jetzt einfach gesehen, dass sie da jetzt auch eine Chance hat, dort etwas zu bewegen. Sie hat gesagt, sie wüsste noch nicht genau, wie dann ihre Rolle wird aussehen.
Also Diversität in der Branche allgemein oder bei Blizzard?
Genau.
Allgemein?
Nein, allgemein. Okay. Genau. Ja, genau. Sie möchte sich für das einsetzen, dass das allgemein, dass es generell besser wird. Und das hat sie einfach gefunden, das kann sie offenbar so... außerhalb von Blizzard besser.
Okay. Und hat Blizzard irgendwie sich dazu geäußert? Weil das ist ja schon ein bisschen krass, wenn dein Co-Chef und wo eine Frau ist, wo gerade unter all diesen Umständen jetzt einfach abhaut, dass man sich da irgendwie vielleicht noch... Oder haben die einfach nichts gesagt und gesagt, tja, hoffentlich merkt das niemand?
Nein, sie haben das kommuniziert einfach per sofort, effective immediately und...
Okay, also nein. Ein offizielles.
Es ist nicht irgendwie, genau, es hat nichts, sie hat einfach von ihr Statements gegeben und hat auch gesagt, sie nimmt jetzt die Energie mit und schaut außerhalb von der Firma, dass sie dort einen grösseren Impact haben auf die Industrie. Und so.
Also bitte, man hat ein bisschen aus der Vergangenheit gelernt. So, also im Sinne von Kommunikation, dort, wo das Ganze losgegangen ist und Blizzard hat dann gesagt, nein. Nichts ist bei uns, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Da wird alles wieder viel zu heiß gekocht, weil da ist alles super bei uns, alle fühlen sich
chillen's mal.
Das ist falsch, was da die Beschuldigung, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Und wo wir jetzt sind, also fuck off, ich glaube, wir könnten die zurück in die Vergangenheit, dann würden die ihre ganze Kommunikation, glaube ich, wirklich nochmal ganz anders machen. Weil da haben sie schon hure Glaubwürdigkeit verloren. Mit all diesen Aussagen und das ist einfach alles so krass falsch. Also weißt du so.
Also es ist ein ongoings, ein laufendes Thema. Und andauerndes. Passt auch nicht. Ist egal. Also kommt dann, Chipknappheit ist auch andauernd und es wird nicht einfacher, um gute Produkte und Grafikkarten jetzt in diesem speziellen Fall zu bekommen, weil da ist gerade eine Meldung aus den USA, und zwar in einem Forum von EVGA, das ist ein Grafikkartenhersteller. Dort hat ein Produktmanager vermeldet, dass ein Transporter, wo schon unterwegs war, von San Francisco, irgendwie in Süden von Kalifornien, halt in ein Verteilungszentrum unterwegs war. Und der ist überfallen worden und drinnen sind offenbar jede Menge Grafikkarten gewesen. Und der hat eigentlich mehr dort wollen sagen, kauft die nicht. Also schaut, wenn ihr irgendwo Occasion welche kauft, weil sie wissen natürlich all die Seriennummern und dann kommst du vielleicht Probleme, wenn du eine kaufst. Und eben, also, sie haben einfach gesagt, im Wert, die Produkte innen sagen im Wert von so $330 bis zu fast $2000 gewesen. Also dann sind wir sicher auch so 30-90er Grafikkarten gewesen.
Aber was heisst, man soll die Karten nicht kaufen? Also woher soll
ich wissen, er hat einfach gemeint, er hat mich einfach so gewarnt, passt einfach auf, wenn ihr jetzt irgendwo plötzlich irgendwo günstig eine EVGA-Grafikkarte kauft, dass ihr einfach irgendeinen Beleg oder so bekommt. Weißt? Weil einfach sonst kann es einfach
sein. Ach komm, die kaufen sie doch einfach.
Ja, natürlich.
Wenn die tun sie ja nicht deaktivieren oder so.
Gesehen, nein, nur wenn du sie, ich glaube, nur wenn du sie registrieren möchtest für die Garantie, dann würde man es merken.
Aber wie willst du selber merken, außer dass es vielleicht ein bisschen günstiger ist als irgendwo anders, dass es genau von dieser Truckladung...
Ah, wenn er keinen Beleg hat. Also, aha, meine, wenn einer eine neue Grafikkarte hat und keine Quittung.
Ach so, also quasi. Okay. Also, so ein einfach Typen, die kommen und sagen, hey.
Ja, nein, einfach, du kaufst auf Ricardo oder so. Und dann, da ich habe einen 93er, dann Quittung, habe ich keine.
Okay,
Grafikkarte ist 1 Jahr alt, du hast keine Quittung.
Okay. I see.
Also, irgendwie so. Er hat schon einen relativ kurzen Absatz gewesen, aber ich habe es einfach strub gefunden. Ich meine, man weiß ja überhaupt nichts darüber. Es hat keine Details. Aber. Da stelle ich mir schon vor, das ist irgendwie... Also weißt du, du hast ja nicht random irgendeinen Truck... Ich meine, wir haben alle GTA gespielt. Wir wissen ja, wie das läuft. Oder? Wir sind ja eigentlich Experten in Heist. Und das muss man vorbereiten. Dann muss man mit den richtigen Truck klauen und dann die richtigen Fahrzeuge. Und dann muss man die richtigen Leute installieren, damit die Bullen nicht flutschen und so. Scheisse, oder? Einfach GTA 4 spielen, dann checken das. Aber nein, ja, das finde ich noch krass, dass man...
Ja, aber ist es Zufall, oder hat es wirklich abgesehen? Das ist natürlich
eine andere Geschichte. Man weiss es nicht, aber ich nehme jetzt doch gleich mal an, du tust dich nicht, mir überfällt vermutlich nicht einfach random einen Truck. Also weißt du, dann nehme ich an... Also, das scheint mir jetzt, also ich habe null Ahnung von dem, aber es scheint mir sehr unwahrscheinlich.
Du weißt mir viel zu gut Bescheid über die
Art. Ja, nein, aber das stimmt.
Du, Luca, wegen Grafikkarte.
Plötzlich hast du einen Truck mit einem Truck, wo Sagex-Stopfmaterial muss vom einen zum anderen fahren, dann bist du lackiert. Ja, stimmt. Wir haben schon gewusst.
Nein, ich nehme an, das wird schon irgendwie ein Inside-Job gewesen. Ich weiß es nicht. Nein, genau. Ich habe das einfach noch, das habe ich vorher gelesen, ich fand, das ist noch straub, dass du fängst wirklich Trucks klauen mit diesen hohen Grafikkarten. Nee,
crazy, ja.
Aber ja,
gut. Apropos Tausende von Dollar. Ich habe gerade vorher gelesen, kurz vor dem
Podcast. Hast du gefunden bei dir unter dem Nest?
Nein, nicht. Ich wollte eigentlich nur schnell noch eine News reinschmeissen. Offenbar hat sich Scarlett Johansson, ich weiss nicht, wir haben doch mal darüber geredet, dass die mit Disney sich so verstritten
haben.
Die haben sich offenbar wieder gefunden. Und einen Vergleich ausgehandelt. Ich glaube, sie bekommt jetzt nochmal zusätzliche 40 Millionen Gage über. Einfach so, damit es okay ist. Und der Frieden geht sogar so weit, dass sie wieder zusammen mit Disney einen Film macht. Nämlich der Horror Tower da, wo im Disneyland ist.
Ah, was? Im Disneyland?
Ja, oder in dem Filmteil vom Disneyland. Wie heißt das einmal? Der Filmpark. Also weißt du, das ist ja das Disneyland selber und nebenan ist noch da das Studio, Disney Studios. Oder
ja.
Dort hat es doch da den Horror Tower, Horror House.
Also dort bin ich nicht gewesen.
Der mit dem Lift, der raufgeht und dann gehst du runter.
Ich weiß, welchen meinst du, ja.
Von dem wird es einen Film geben. Regie für Taika Waititi und Scarlett Johansson spielt mit. Also es sind alle wieder sehr gut befreundet.
Because money. I like money.
Sobald es Geld macht.
Haben sie gesagt, Scarlett, wir haben hier im Fall da am Boden, haben wir dort noch die 40 Millionen sind die ganze Zeit gelegen. Das ist easy.
Kannst du nicht mal bücken?
Und eine Rolle in unserem neuen Film. Komm, nimm doch, mach mit und sieh. Komm, wir sind doch alle gute Kollegen da.
Ja, logisch, mit Geld da, weißt du,
wieder. Und dann hat sie natürlich nochmal bei dieser Gelegenheit gesagt, wie stolz sie sei auf ihre Rolle als Black Widow und überhaupt und sowieso. Also, es geht.
Hat sie das Blatt vor sich gehabt, als sie das gesagt hat?
Und Knarre am Kopf.
I am very proud for my role in.
I was very proud.
Yeah. Also komm, von Filmen, dann kommen wir weiter in unser Big Screen Segment und. Soll ich anfangen mit den Reservation Dogs und dann hier noch mit Foundation abschliessen? Also, ich habe Reservation Dogs endlich mal anfangen zu schauen. Ich habe erst 4 Folgen gesehen und ich kann da noch einen Trailer zeigen. Es ist auf Disney Plus eine Serie und ich glaube, also, es ist eigentlich schon die ganze draussen. Warte, ich muss noch... Sorry, geschwind. Es sind schon die ganze draussen eigentlich, aber auf... es läuft nur... Weißt du, es kommt jede Woche, glaube ich, eine Folge. Auf Disney Plus. Und sie ist auf FX, also auf Hulu und so, ist schon die ganze Zeit gelaufen. Weiß ich nicht mal viel. Es ist eine Serie, die sich um 5 so ein bisschen jugendliche Teenagers dreht. Und sie sind alles solche indigene, also weißt, irgendwie mit so indianischen Hintergrund und so, nimmt man jetzt zumindest mal an. Bei den einen weiss man sich mehr, bei den anderen ein weniger. Und sie sind eigentlich so ein bisschen Kriminelle, die wollen Geld zusammenkratzen, um auf Kalifornien abhauen, weil sie einfach dort aus dem Kaffee abhauen wollen. Und sie wohnen einfach irgendwo im Shit-Doss in Oklahoma. Mhm. Und einfach, das Geile an dieser Serie ist wirklich, erstens eben, du merkst es halt auch, dass da offenbar fast der komplette Cast und das Produktionsteam bestehen alle aus indigenen Völkern. Und also so ein Hintergrund, also der Waititi, er ist ja unter anderem einer von denen, was produziert hat, zusammen mit dem Sterling Harjo. Der kann
jetzt nicht. Ah, nur Produzent, nicht Regie. Ja.
Ja, genau, ich glaube Produzent, nein, nicht Regie. Sie sind einfach die Macher, oder? Sie wird, glaube auch die, die das Drehbuch und so geschrieben haben, sind alle
Indigenous.
Ja, genau.
Indigenous.
Und das ist
nein, aber Drehbuch Mold, Writer und Executive Producer ist er.
Ist er doch ein Writer. Oder mitgeschrieben, sicher, ja. Aber es ist wirklich einfach, es ist so ein frischer, unverbrauchter Blick auf irgendwie so eine aufgestellte Gesellschaft, die aber halt trotzdem irgendwie mit dem Problem kämpft von irgendwie, sagen wir mal, der primär weißen Gesellschaft und all diesen Vorurteilen damit. Und was sie halt für Probleme haben. Und es ist einfach irgendwie, sie sind einfach so eine lustige, sympathische, herzhafte Truppe mit ihren ja, grossen und kleinen Problemen. Es ist wirklich einfach lustig, denen zu folgen, was sie da gerade wieder für ein Seich aushacken. Irgendwie. Also irgendwie in einer Folge, eben genau die, das ist glaube ich die, die mit dem Trailer gesehen ist, klaut es einfach irgendwie einen Truck mit Chips drin, wo es nachher irgendeinem gehen vertucken. Und im anderen sind sie irgendwie, haben sie Streit mit einer anderen Gang. Wie gesagt, das sind auch Teenies, oder? Und im einen sind sie mit ihrem kiffenden Onkel unterwegs, weil sie irgendwie hoffen, dass er ihnen so ein beibringt, wie man sich prügelt, während er ständig irgendwelche Räubergeschichten erzählt, wo er irgendwie in einer Bar 10 oder 20 oder 40 Leute am gleichen Abend verprügelt hat. Das ist einfach so, immer so ein bisschen, generell ist es eine humorvolle Serie, würde ich sagen. Aber hat natürlich schon immer so ein bisschen Drama drin und so. Aber einfach so lustige Figuren, wirklich einfach witzig. Und eben, das heisst Reservation Dogs, im Zimmer siehst du natürlich vermeint, da hat er auch das Poster von Reservoir Dogs, im Film von Tarantino. Mhm. Und in einer Szene haben sie dann wirklich so die Anzüge an, wie man sie aus dem Film kennt. Und ist wirklich, ich finde es mega geil. Okay. Es ist einfach so, ja, einfach so herzhaft und eben einfach mal etwas, wo, so was logisch ist, amerikanisch, aber es ist doch, ja, irgendwie so, wo man es irgendwie noch nie gesehen hat. Halt einfach so ein andere Perspektive und ja, einfach auch Personen, die sonst jetzt noch nicht so viel Screentime hatten, oder? Weil sie haben halt ihre ganz eigenen Brüche und Verhaltensmuster und so. Ist wirklich schön. Reservation Dogs läuft auf Disney Plus und es gibt, sind glaube ich schon 5, jetzt sind es schon 5 Folgen.
Ja, bin
mit 8 am Schluss und ist auch ja, ist eine Disney-Geschichte. Gut, lade ich runter.
Und schon die zweite Staffel haben sie schon bestätigt.
Ist gut.
Ja, ich bin allgemein immer sehr Fan von Taika Waititi-Sachen.
Ja, habe ich auch.
Schaue ich immer gerne mal rein und weiß auch nicht, er hat wirklich irgendwie so einen Stil an sich, einen kreativen Stil, wo ja, man sagt auch bei ihm, also er mag sehr improvisierte Szenen, Sachen. Also es gibt immer so einen, es gibt zwar ein Drehbuch bei ihm, aber es ist mehr so ein, schau, das ist A und am Schluss müssen wir bei B sein und wie wir dort kommen, finden wir dann schon raus. Und dann improvisiert man sich durch die Szenen durch. Und das ist irgendwie ganz eine geile Art. Das haben die Schauspieler und so auch sehr, sehr gerne bei ihm, wenn sie mit ihm zusammenarbeiten, weil er das so, ja, so, eben so wirklich so zelebriert, das Improvisieren. Und dadurch haben wir da wirklich ganz natürlich. Also ich sage mal, das Beispiel, wo mir was ich sage mal, vielleicht das Populärste für mich persönlich jetzt ist natürlich Thor Ragnarok, wo sich als Marvel-Film so derart anders anfühlt als alle anderen, wo man es richtig spürt. Dass die Schauspieler in der Szene wirklich einfach Charaktere sind und einfach machen und nicht irgendwie so im Kopf allein haben oder einen Dialog, den sie spielen müssen, sondern machen einfach etwas und es kommt irgendetwas dabei raus und es ist super. Ja, das finde ich immer geil bei Taika Waititi. Ja. Mag ich mega.
Und ich hätte sogar das Gefühl, da ist man jetzt nicht einmal so, ich finde, bei gewissen merkst du es mehr wie bei anderen, dass die Filme von ihm sind. Ist mir jetzt hier nicht mal so extrem durchgedruckt.
Ja, aber es ist ja, wenn er macht die Regie noch, eben, hat ein Volk davon geschrieben und so. Ist nur als Produzent. Aber er ist so ein bisschen die neue Muse von Disney. Ja?
Total, oder? Auch bei Mandalorian hat er eine Folge.
Genau, Mandalorian ist ja dabei.
Dort hat er eine Folge Regie geführt, nämlich die letzte Folge von der ersten Staffel. Die Szene am Anfang von den zwei Stormtrooper, die diskutieren, ob man jetzt da mit dem Child oder so. Ob er ihn zubringt oder nicht, das ist so Taika Waititi, durch und durch. Oder? Das ist so ein geiles Wort.
Ich bin der Einzige von euch, ich bin der Einzige von diesen drei da, ich finde ihn nicht so.
Ich habe keinen Spass.
Nein, überhaupt nicht. Aber es ist einfach nicht mein Style. Ich finde das irgendwie nicht. Absolut nicht. Ich meine, seine ersten Sachen und so habe ich auch gesehen. Aber ich finde jetzt auch irgendwie da der Bunny, wie hat er da geheißen?
Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit.
Bunny.
Meine Freundin hat ihn super gefunden. Ich habe ihn überhaupt nicht, gefühlt. Es ist halt irgendwie, irgendwie hat es nicht Klick gemacht. Und dem Reservation Dogs gebe ich jetzt nochmal eine Chance, auch wenn es von Disney ist. Und auch wenn es von ihm produziert ist, aber es ist wenigstens nicht von ihm die Regie. Auch der Dialog dort am Anfang vom Mandalorian, weil sie so super gefunden haben. Ich habe es nicht gefühlt. Ich weiß nicht, wieso. Ich kann euch nicht sagen, wieso. Vielleicht ist irgendetwas anderes. Ich fühle den Taika Waititi nicht. Wer Taika Waititi nicht? Ich fühle ihn einfach nicht. Aber da kann man jetzt, das ist jedem seine Meinung. Ich respektiere, dass ihr den mega gut findet. Offenbar hat er etwas. Hochdekoriert mit Preisen. Disney vergoldet ihm da alles, was er macht. Und er hat ja sehr viel kreative Freiheit und so. Aber ich fühle ihn nicht. So. Kann, jetzt ist es draus.
Also, wo der eine Megafirma zu.
Oh. Komm, genau. Ja, nein, das habe ich schon die ganze Zeit gesagt.
Schon gut, alles
okay. Könnte ich zum ersten Mal. Alles okay. Also, komm, erzähl, eben, von der einen Megafirma zu der nächsten. Der Foundation ist ja Apple Plus, TV Plus.
Ja, ich habe Apple TV Plus, also per Zufall, ich habe ja müssen eben für Brawl Stars ein iPad aus dem Lager klauen bei uns und habe dann nachher dort gemerkt, dass ich dann Apple TV Plus eigentlich noch gratis streamen nicht dazu bekomme. Dann habe ich gedacht, wieso nicht einlösen, wenn es gratis ist? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und habe Apple TV aufgespannt, jetzt mal Apple TV Plus und Foundation gewesen, weil das ist das Einzige tatsächlich, was bis jetzt auf Apple TV läuft, was mich so mittel interessiert hat. Foundation von Isaac Asimov, das ist ein Schund-Roman, Science-Fiction-Autor ursprünglich, der dann aber eigentlich zu einem legendären, hochdekorierten Science-Fiction-Autor geworden ist. In einer Zeit, wo eigentlich so Science-Fiction wirklich so ein bisschen belächelt worden ist und die Foundation-Serie gilt als sein Opus Magnum. Und auch als unverfilmbar, notabene, genauso wie auch Dune zum Beispiel eigentlich lange als unverfilmbar gegolten hat und so. Und die haben jetzt das probiert und ich habe einfach die erste Folge mal geschaut. Du glaubst auch noch die erste Luca, gell?
Ja.
Und dort, es ist sehr opulent inszeniert. Ich finde die Welt halt mega geil, wie sie dargestellt ist und so. Und so. Es fängt an mit so einem Terroranschlag auf so einen Weltraumlift, der einfach so riesig, gigantisch ist, dass irgendwie der kracht nachher so dort ab und es stirbt 1 Million Menschen und so.
150 Millionen Menschen.
Oh, 150 Millionen? Ja. Ah, shit, ja, viel mehr. Ah, 150 Millionen Menschen. Weil es ist alles so dicht besiedelt, es findet alles so auf x verschiedenen Stöcken statt und so. Musst du so ein bisschen, ja, die Ascent-mässig irgendwie, das Game, wo du immer falsch Stöcke irgendwie so. Ja, es ist einfach, es ist gigantisch. Und jetzt, ich weiss nicht genau, was das schlussendlich wird, aber es hat auch so wie so ein bisschen so eine Mathematikerin, wo irgendwie. Die hat eigentlich die Lösung zu allen Problemen und sieht, dass das Imperium, wo eigentlich dort, die Macht hat, dass das eigentlich am Zusammenbrechen ist und jetzt muss das Imperium irgendwie schauen, weil sie glauben ihr schon, dass das irgendwie stimmt, aber sie wollen das irgendwie so ein bisschen lenken. Und jetzt fest Spoiler, es ist ja wirklich die erste Folge, die ich anschaue, aber irgendwie die heilige Formel, die alles erklärt, in dem Besitz von deren ist sie. Zusammen mit einem anderen. Und es gibt so eine Gefolgschaft jetzt, es klingt sehr spannend, aber ich weiß auch nicht. Du hast vorhin gesagt, Rotten Tomatoes hat User-Score unter 50%, oder?
Ja, also der User-Score auf Rotten Tomatoes ist sehr schlecht. Also 55%, das ist 55%, aber gilt schon trotzdem als Rotten. Ja, also ich habe ja auch die erste Folge gesehen und ich habe sie auch fantastisch gefunden soweit. Also von der ersten Folge bin ich schon mal begeistert eigentlich. Das ganze Setting her, man sagt ja auch, Foundation sei einer von den Eisbohren, 100 weg wahrscheinlich, wo der George Lucas extrem bei Star Wars auch beeinflusst hat. Und in dieser ersten Folge siehst du auch quasi der Stadtplanet, so die Hauptstadt von diesem galaktischen Imperium, heisst auch so, das galaktische Imperium, wo da die Galaxie regiert. Und die auf dem Planet ist 1:1 Coruscant für mich, oder? Also es sieht genauso aus, ein Stadtplanet, so derartig besiedelt. Und ja, von der Story her, vielleicht um es nicht auch nicht zum Spoiler, aber zum ein bisschen mehr eingrenzen. Es geht eigentlich um den Harry Seldon, ist ein hochdekorierter Mathematiker, der aber auch ein bisschen so als Systemkritiker gilt oder als Imperiumskritiker. Und er hat offenbar eine mathematische Formel, womit er die Zukunft voraussagen kann. Also die Zukunft nicht im Sinne von, was ist sich heute zum Nacht, sondern wirklich so Megatrends und Entwicklungen. Und er sagt, Lux Imperium wird in den nächsten 30, 40, 50 Jahre irgend so etwas wird das Imperium untergehen und auf das wird dann eine Dunkelheit in der Galaxie folgen von etwa 30'000 Jahren, wo wir wieder zurück in der Steinzeit sind und das ist unvermeidlich, das wird passieren. Das Beste, was wir noch machen können, ist die Zeit nachher, die 30'000 Jahre, die Dunkelheit auf 1'000 Jahre reduzieren, wenn wir quasi eine Foundation gründet, quasi eben ein Fundament für die nächste Generation Menschheit, die dann auf das kann aufbauen und sich quasi aus der Asche wieder kann erheben. Und das ist natürlich eine Prognose, die das Imperium gar nicht geil findet. Und so fängt das dann eben an. So kommt eben alles ins Rollen, die ganze Handlung.
Genau, darum verbannen jetzt die zwei auf das Ende vom Known Universe, damit die dort irgendetwas kücheln können und die Foundation machen, aber ihnen irgendwie nicht in die Quere kommen und dort hört es eben auf.
Also, mehrere Fragen. Sind schon alle Folgen Folge ja. draussen? Nein,
Wait.
Habe ich mal
noch nicht alle. Ja, vielleicht ist jetzt die letzte rausgekommen.
Ich glaube, die 8 ist rausgekommen. Okay. Die 8, das sind, glaube ich, 8 Episoden. Und die 8 ist, glaube ich, morgen kommt sie raus. Sorry, morgen.
Ah, okay.
Morgen.
So. Am Freitag, ja. Okay. Und es sind ja 1 Million Bücher. Ich habe ja mal das Prelude gelesen. Und es sind irgendwie, während nachher dann etwa 10 Bücher oder so. Und dann schon Schinken. Weißt du, also, ist das einfach das erste Buch oder irgendwie so?
Das ist einfach Trilogie, ja.
Was, Trilogie nur? Es sind doch so viele Bücher, habe ich gemeint.
Okay, egal. Nein, also Harry Seldon, das ist das, setzt sich mit dem letzten Lebensjahr Harry Seldons auf der Endtour. Setzt mit dem letzten Lebensjahr, aha.
Foundation-Zyklus, sind schon einige Bücher. Ich habe es jetzt auch gemeint.
Hey, gut, aber, so gleich, aber die ist jedenfalls ein legendäre hure Buchserie. Also ich habe die immer mal lesen, aber habe nur das eine Mal gelesen und habe schon immer mal das, dann die richtige Serie eigentlich mal anfangen. Und ich bin gespannt, also muss ich mal drüber.
Ja, es ist so. Also er hat eine Trilogie geschrieben.
Genau, das ist der Anfang in den 50er Jahren.
Das ist der Anfang in den 50er Jahren. Er hat dann in den 80er Jahren quasi eine Fortsetzung von dieser Trilogie geschrieben.
Genau. Und
dann Anfangs 90er Jahren. Sogar noch Vorgeschichten. Aber das sind...
Eben, das ist das, was ich gelesen habe. Und ich habe dann das
genau,
gelesen. Ich denke, Prelude ist sicher das erste Buch.
Das sind die letzten zwei vom Asimov verfassten Roman.
Okay.
Und dann kannst du natürlich... Ja, also auch dort hat der George Lucas wieder sehr gut abgeschaut. Du fängst mit denen an und machst dann... Vorher und nachher tust du dann noch ein bisschen mit hinzu.
Ah, nein, du meinst, es kommt irgendwo dann noch so ein Jar Jar Binks oder so?
Hoffentlich nicht.
Also gut.
Nein, aber look, tatsächlich, ich bin noch mal kurz da schnell schauen. Ich habe das Gefühl, warum das so ein bisschen rotten ist, weil da einfach so Fans von der ganzen Serie sind und die haben sich, glaube ich, sehr viele Freiheiten genommen jetzt bei der Verfilmung von dem Ganzen, wo wirklich mit dem Buch wenig bis gar nichts zu tun hat. Und ich bin mir sicher, dass all die rotten Gewählten dort aus so hässigen Science-Fiction-Nerds und so, well, actually, this character is... Und das finde ich halt, zu einem Teil bin ich auch ein bisschen so, sagen wir zum Beispiel Song of Ice and Fire, bin ich so ein Wahnsinniger, so, ja, das in dem Fall jetzt...
Also hast du jetzt gerade deine Stimme verstellt, oder?
Ich habe gar keine Ahnung. <Okay.
lacht> also komm, dann kommen wir noch zum letzten, und zwar in unsere Spielecke. Ich habe dort mit dem Simon gerade heute Morgen ein bisschen Horizon, Forza Horizon 5. Das 5 habe ich dort ein bisschen gestreamt. Und genau, ich habe angefangen und... Es ist ein Open World.
Was, beim 3? Also 1 und 2
hast du Horizon. Wie? Nein, ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl nicht.
Ah, wirklich? Ich habe natürlich auch gespielt.
Nein, ich glaube, dort war ich nur Xbox und habe ich dann dort gar keine gehabt. Und es ist ein Open World Fun Racer, würde ich dem sagen.
Arcade.
Fundraiser. Ein Fundraiser.
Ja, Arcade, Open World, Arcade, Fun, ja, genau.
Genau. Und du hast wirklich einfach eben nicht in Mexiko, du hast eine riesige Spielwelt. Vollpflastert mit Icons und du schaltest eigentlich nur immer amigs noch neue Rennarten frei. Und kannst wirklich du kannst entweder einfach auf dieser Karte rumheizen. Es gibt eben über 500 Karren zum Freischalten. Die wirfen es dir auch nach. Du kommst ständig irgendwie, entweder sammelst Erfahrungspunkte, steigst ein Level auf, kommst einen Karren über, gönnst ein Rennen, kommst einen Karren über, kommst ein Glücksrad drehen, kannst das Glücksrad drehen, dann kommst du dort einen Karren über. Und und da gibt es natürlich alles Mögliche von Drift-Rennen, zu Drag-Races, zu so Sprints und dann gibt es jede Menge so Stunts, wo du einfach über Klippen gumpst oder Showcase-Rennen gegen Flugzeuge oder mit Monster-Trucks haben wir gerade heute Morgen ein bisschen geraced. Und ja, aber genau, wie der Simon sagt, es ist ein Arcade-Racer, also es ist so für eben, auch so Casuals wie mich, da kannst du wirklich einfach mit Standardeinstellungen, da kannst du einfach nicht gerade Playfuss-mässig, aber kannst schon ziemlich den Hebel drunter haben. Und dann gönnst du die meisten Rennen. Und es ist einfach, es hat geile Grafik, es hat irgendwie mega viel Abwechslung, weil du kannst halt, jetzt habe ich Bock, dort ein bisschen reisen, jetzt nehme ich da mal irgendwie so einen Go-Kart und nachher nimmst du einfach einen Lastwagen und nachher nimmst du aber wieder einen Strandbuggy und dann wieder irgendwie einen Lamborghini und dann kannst du sogar so ein bisschen so upgraden, dass theoretisch kannst du auch aus deinem Lamborghini einen Allradantrieb machen, zum Offroader und so, ist dann nicht ideal, aber könntest du es einfach machen und das ist geil. Also, ist Es ist wirklich so, ich habe mittlerweile bin ich so weit, ich habe gar nicht so Lust zu gamen, aber wenn ich angefangen habe, kann ich nicht mehr aufhören. Dann ist es wirklich so, oh, noch dort, auch noch das rennen, okay, das habe ich auch noch. Ah, dort kannst du noch irgendeinen Scheunen, noch ein Auto freischalten. Dort noch einen Blitz fallen und so.
Metascore, 91%.
Mhm. Ja, es sind saugute Wertungen, aber haben auch alle ein bisschen gesagt, nicht viel Neues, aber du ist halt einfach.
Nein, aber ich glaube, eben, es ist nichts Neues, aber dort, wie du auch geschrieben hast, if it ain't broke, don't fix it. Oder? Genau. Es ist tatsächlich so, wenn du eine Formel hast, die funktioniert, Schräubli ist einfach dort rauf, wo, was die Fans wollen. Auch dort ist nicht alles, haben sie nicht alles glaub, korrekt gemacht, aber bringst du einfach mehr von dem, was wirklich gut ist. Und bis dann irgendwie das einfach so ideal ist, die Formel. Schon das Letzte ist, glaube ich, mega gut bewertet worden. Ja. Und ich glaube, das jetzt wieder. Und es hat auch gezeigt, sie sind schon fast ein bisschen cocky gewesen, in dem, dass so Streamer vor etwa 2 Wochen einen Zugang zu einer Alpha-Version oder Beta-Version gegeben haben oder so einer Pre-Release-Version und gesagt haben, ihr könnt alles da rein machen, was ihr wollt. Es sind einfach die ersten 1,5 Stunden vom Spiel, die sich immer wieder wiederholen, damit nicht alle Races und so war, oder? Ja. Aber ihr könnt alles rausnehmen, was ihr wollt. Ihr könnt alles streamen, was ihr, also streamen haben sie, glaube ich, nicht dürfen, aber du kannst alles als Video-Content zeigen, was du willst. Und das zeigt, ja, das ist schon, sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Ja, dicke Eier hätte ich nicht wollen sagen, aber ja, wenn man sie die männliche Analogie will übersetzen, dicke Eier, um so etwas machen.
Cojones.
Ja, aber, ja, um es auf Mexikanisch zu sagen. tatsächlich, sie haben es wirklich genau, also sie haben es gewusst, man, komm, ja, fuck it, wir gehen das raus und das wird, wir müssen gar nicht schauen. Das wird ein Vollerfolg.
Und ich habe mir schon aufgefallen, so, als ich gestartet habe, hat mich so im Vergleich zum letzten Grafik jetzt weniger umgehauen. Die ist immer noch super, aber sie ist halt auch...
Geilere Rauch und geilere Particle-Effekt. Ja.
Aber noch habe ich gelesen, die haben da wirklich auch noch die gleiche Cross-Gen-Engine. Ja. Und wir erwarten jetzt eben beim 6, dass sie dann die neu nehmen, die sie auch für das neue Motorsport nehmen.
Genau.
Beziehungsweise, das heisst, ich bin eigentlich... Ja, mal Motorsport ist halt... Das hat weniger Variation natürlich in der Umgebung und so. Das kann da vermutlich die gute Grafik ein bisschen weniger zeigen, wie ein Forza, wo halt einfach mit der Flora...
Mit Flora, ja. Nein, ja, der Phil hat eben zuerst Fauna geschrieben. Das ist 50-50. Die mexikanische Fauna, hat gedacht, was fährst du mit dem Elefanten?
Hey, hat dir! Doch, ich habe vorher Flamingos gesehen und einmal ist es ein Wiesel über die Straße gezackt. Ich habe die gemeint.
Okay. Oh, ja, nein, das stimmt. Aber, ja, das stimmt. Und sie haben eben, das ist ja das, wo man nachher... Die Leute, die Fans warten ja sehnsüchtig darauf, dass es irgendwann nach Japan kommt, zumindest so die Weeps wie ich, oder? Die HL Axel. Weeps, wenn ich so hoffe, dass Japan nächstens kommt. Und da war mir ein bisschen enttäuscht gewesen, wieso das jetzt in Mexiko stattfindet. Mhm. Aber es wird auch so ein bisschen gewährleistet, ob dann vielleicht sie eben Japan gerade kombiniert dann in 3 Jahren mit dem grossen Announcement für die neue Engine. Und
aber
so.
Haben sie das jemals gesagt?
Haben sie nie gesagt, aber es wird gemacht. Also weißt du, du kannst nicht... Es ist so offensichtlich, dass sie irgendwann... Sie sind noch nie in Asien gewesen, also Australien, oder? Also musst fast irgendwie in Japan, China irgendwie so etwas machen. Mm. Also weißt du, kannst ja auch wegen meiner Frage in Vietnam oder so, aber Asien müsste es fast irgendwie sein. Mm. Afrika sind es zwar auch noch nie gewesen, aber... Japan bietet sich halt an, weil das so mega Car-Culture ist und so. Und wenn du dann nachher noch gute Verträge machst mit krassen Japan, also weißt du, so, das wäre eigentlich mega naheliegend. Also ist so wirklich so telefoniert und dich kannst ja auch mega viel Biom, wo du kannst machen, kannst halt mehr ein Großstadt noch machen. Vielleicht ein bisschen weniger so Wüste und so, aber ja, eigentlich kannst du noch irgendwie, kannst alles machen und es ist ja schon, ich meine, Japan ist schon mega so, das ganze Drift kommt aus Japan und so. Also wieso nicht?
Sturm. Ja. Das ist geil. Das ist,
aber ich finde es mega geil. Ich freue mich mega. Mitternacht geht es los. Dann kann
ich auch wieder Bock zum. Ich kann gerade weitergehen. Wir sind einfach schon so am Strand entlang heizen mit irgendwie. Ich muss irgendwann eine Speed-Challenge, wo du 420 musst fahren. Ich habe noch gar kein Auto, das so schnell fahren kann. Das ist ja Wahnsinn.
Der Königseck, irgendetwas. Königseck.
Ah, okay, muss ich mal schauen.
Muss ich mal den anschauen. Gang
das macht doch einfach. Ja. Also, das ist Forza Horizon 5.
Gibt es am Game Pass,
Aber du hast jetzt aber gesagt, ab dem 5. ist es, wenn man so irgendeine Spezial Edition kauft?
Ultimate Edition, genau. Oder im Game Pass, wenn du dort die Ultimate Edition Zusatz, die 44 Franken kostet, glaube ich, etwas kaufst, dann kannst du es auch ab dem 5. schon spielen. Und sonst kommt es am 8. raus direkt im Game Pass. Einfach Standardversion oder halt kaufen für Xbox.
PC und Xbox. Mega geil. Also, komm, dann habe ich nur noch so ein kleines Schmankerl. habe ich ja letzte Woche nächste Woche davon erzählen. Und ich finde das.
Schmankerl!
Nein, das habe ich. Das ist ein Game Pass-Game, wo ich einfach. Ich schaue mal die neuen dort halt an, die drin sind. Und das ist Into the Pit. Das ist so ein Retro-Action-Game, so ein im Stil von Hexen und Heretic.
Oh!
Hat so ein Roguelike-Vibes, hat aber dann wirklich so einen. Richtig, also ich finde es eine richtig geile Grafik. Hat natürlich solche Retro-Pixel-Ding, das ist ja momentan eh mega in.
Ja, ja.
Aber Ego-Sicht. Und du bist irgendwie so ein Fantasy in der Stadt und gehst dann irgendwie so ein Portal runter, gehst irgendwelche Stadtbewohner reden und kämpfst dich immer durch so kleine Arenen durch. Es hat ein was von Hades. Mhm. Du startest immer in einem, ich sag's mal, Hub. Und dann hat es irgendwie vorne zwei, links zwei, rechts zwei.
Hopp.
Oder Türen, wo du rein kannst, wo dann einmal ein Symbol oben haben, wo halt unterschiedliche Ressourcen dann sammelst. Und dann musst du halt entscheiden, wo du reingehst, weil du halt dort eben andere Ressourcen bekommst. Und du gehst einfach so weit runter, wie du Leben hast. Oder es gibt dann gewisse Möglichkeiten, zum Leben regenerieren. Immer wenn du so eine Mini-Arena gemacht hast, kannst du wieder irgendwie einen neuen Angriff wählen. Und du zauberst mit deinen Händen, so Shotgun oder irgendwie so einen Strahl. Und kämpfst halt wirklich solche hektische Arena-Fights mit allerhand Monster aus allen Richtungen kommen und du musst meistens einfach so 3-4 Altar oder irgendwas geschwind aktivieren oder kaputt machen. Und dann, also du hast nicht, was auch nicht, das ist 3-5 Minuten pro Level, oder?
Ja.
Aber es ist einfach so, mir gefällt mega der Stil, der Sound ist mega geil. Vor allem seit ich jetzt hier einen Subwoofer habe im Fall, hey, das bratscht rein, Mann, hure gut. Into the Pit geht es auf Steam.
Wie hast du ein Ding? Operierst du mit
Lautsprecher? Also ja, ich habe einfach auch Böxli und habe eben nur, weil ich einen Plattenspieler gekauft habe, dort nochmal die gleiche auch nochmal gekauft, aber Occasion. Und es war noch ein Subwoofer dazu gewesen, und den habe ich jetzt aber am PC installiert. Und der bretscht schon noch geil rein, wenn ich keinen Bock habe, zum immer Kopfhörer anhaben.
Ja, geht schon noch rein, gell?
Ja, ist witzig.
Also, Into the Pit, aber ist es 3D?
Ja. First Person, ja.
First Person und es hat... Okay, das klingt genau eigentlich...
Ich finde es kurzweilig und einfach so ein bisschen reinbrechen, guter Sound.
Und es ist aber eigentlich so ein bisschen roguelike mit dem ganzen... Genau.
Schaltest du dann Upgrades frei natürlich, damit im nächsten Run irgendwie bessere... Nein, du hast dann Sachen, wo du dann bessere Runen kannst kaufen, wo du irgendwie, weißt du auch nicht... mehr Ressourcen sammelst oder mehr Damage machen und Zuckerspässe. Und du kannst neue Runen kaufen, kannst sie upgraden und so. Du musst aber eben zuerst die Villages finden. Am Schluss von der... Ich bin immer noch im ersten Dungeon, wie immer der heisst. Und den Endboss habe ich einfach mal gemacht. Und du kannst ein neues Gebiet freischalten und so. Das ist wirklich so... Ja, ich finde es geil.
Ich habe eine ganze Bock. Liste mit so Gamers, die ich unbedingt
mache. Ja, geil. Es sind immer mehr Fans von denen.
Ja, bei dem Style sind es. Es gibt jenes. Ich kann mal einen Artikel darüber schreiben. Ich bin hier hängen geblieben, aber ich habe schon jenes gekauft. Es gibt immer mehr. Und es gibt ganz viele verschiedene Styles. So. Entweder die so true zu dem bleiben, dann denen, die es völlig übertreiben. Dann gibt es so obskure... Sachen, wo ich irgendwie... Ich habe ganz, also es ist einfach wirklich Brigand Oaxaca und so. Das sind also auch dann sehr eigenartige, von einzelnen Leuten entwickelte Spiele, die aber so als Kult zählen, das ist recht verreckt.
Ja, das ist so eins, wo wieder so... Das sieht so aus, wie du das Gefühl hast, jetzt damals.
Ja, genau, aber das ist so ein bisschen, ein Trigger zu deinen Nostalgie-Ding.
Ja. Also gut, komm, dann machen wir da fertig. Eben nochmal, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber eben Samstag ist eben noch der Digitec Playground, der Finale im Counter-Strike GO. Fängt um 10:30 an von unserem YouTube- und Twitch-Kanal. Der Twitch-Kanal heisst Digitec Playground. Und sonst eben, wie gesagt, schickt uns sehr gerne Fragen und Inputs und Anregungen, was wir sollen darüber reden, darüber testen, was auch immer. Das ist Podcast at digitec.ch oder auf Discord. Channel, verlinke ich immer unten. Und es hat jemand mal gefragt, ob wir nicht Timestamps machen im Podcast. Ich bin dort im Fall dran, aber bis jetzt sieht es leider so aus, als unser Hoster es irgendwie nicht anbietet. Hat er mir zumindest gesagt. Sei auf ihrer Liste. Ich bin nicht sicher, ob der keine Ahnung hat oder ob das wirklich so ist, aber wenn ich es herausfinde, mache ich es.
Also Timestamps wie auf YouTube. Gut.
Ja, genau. Falls du ein YouTube-Ding kannst du einfach auf Zeit klicken und es spult. Und jetzt im Podcast ist es so, du siehst es nur. Du kannst aber nicht dorthin springen. Und das eigentlich unterstützt das die Spotify und Pocket Cast und Apple Podcast. Ich könnte das eigentlich alle drum, ich check nicht. Ja, egal. Dort bin ich dran. Also, dann danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören, schauen. Tschüss mit.
Tschüss.